Wir sind wieder da. Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Daily Game, der Podcast. Oh ja, uns macht es momentan so richtig Spaß. Also wirklich mit jeder weiteren Aufnahme, wo wir uns hinsetzen und aufnehmen, taugt es uns mehr. Ich hoffe, euch auch. Also wir hoffen, dass euch auch so taugt. Und mit mir hoffen, das ist einmal der Michi.
Hallihallo.
Und der Adnan.
Servus.
Und mein Name ist Sinan und wir haben uns heute hingesetzt, dass wir über die neue God of War Serie reden, also über die, nicht die Fernsehserie, sondern die Game-Serie mit der Neuauflage, die angefangen hat mit dem 2018 releaseden God of War und dem jetzt vor kurzem erschienenen God of War Ragnarök. Ich bin meines Zeichens ein Riesenfan der nordischen Mythologie, aber, und jetzt kommt's, überhaupt kein Fan von God of War. Ich habe die alten Teile so gar nicht gespielt, aber wirklich gar nicht. Bis auf halt bei irgendeinem Freund einmal daheim, mal einen Controller in die Hand genommen, weil er gesagt hat, hey, schau mal, da kannst irgendeine alte bumsen in dem Spiel. Ich bin mit God of War 1, also mit dem Remake, also mit der Neuauflage 2018, überhaupt nicht warm geworden. So gar nicht. Habe aber trotzdem God of War Ragnarök testen dürfen. Also. Aber Ragnarök hat mich bekehrt. Das ist so viel vorweg. Ich werde mir aber heute mit meiner Meinung ein bisschen zurückhalten, weil ich habe zwei Veteranen bei mir sitzen. Michi und Adnan haben vom ersten bis zum jetzigen jeden einzelnen Teil gespielt und gefressen, was ich so weiß. Aber ich hätte jetzt eine Frage an euch. Und da könnt ihr jetzt gerne miteinander zusammenarbeiten. Hört's mir mal. Ich habe tatsächlich das 2018 releasede God of War, liebe Fans, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuhörer, vor diesem ersten Troll, den man da bekämpfen muss, aufgehört. Ich habe diesen Troll, no shit, ich habe es 40 Mal probiert und bin an diesem Troll nicht vorbeikommen. Und dann habe ich das Spiel angedreht und instant gelöscht. Ich habe also keine Ahnung, was in Teil 1 passiert. Könnt ihr mir Eswart heute mal kurz auf die Sprünge helfen, bitte?
Selbstverständlich, aber nachdem wir ja auch ein Nerd-Podcast sind, also ich habe das jetzt behauptet, dass wir das sind, muss ich dich ganz kurz ein bisschen...
Du musst dann aber gerade stehen dafür.
Ja, kein Thema, ist in Ordnung. Deswegen, das mache ich gerade in dem Moment, in dem ich darauf hinweise, dass nicht alles ganz richtig war, was du jetzt von dir gegeben hast. Ich weiß, kommt nicht oft vor, aber ich hoffe, du kannst damit umgehen.
Ich glaube, ich gehe jetzt.
2018er... Ausgabe von God of War ist in dem Sinne jetzt kein Remake. Es ist schon wirklich die Fortsetzung von der klassischen God of War Reihe und quasi offiziell dann auch so quasi der achte Teil von der Hauptreihe und wirklich der Nachfolger zu God of War 3 aus dem Jahr 2010, zu dem wir in der letzten Folge Adnan, Basti und ich die Büchse der Pandora geöffnet haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich muss erst einhaken, ich habe mir das nur
gedacht. Da ist viel mehr Story da drin in diesen Games, als man dachte. Alles, was man im Kopf hat, ist Schlachten, Blut, Sexszenen, Götter töten, aber da ist wirklich Lore dahinter. Und das haben wir alle ein bisschen unterschätzt, aber so viel, also ihr habt hoffentlich Folge 1 schon gehört und seid jetzt nicht überrascht, dass es jetzt um Teil 8 geht. Also, ne, God of War, eben die 2018er Version, ist wirklich die Fortsetzung der God of War-Reihe. Aus dem alten, antiken Griechenland sind wir jetzt in die nordische Mythologie gekommen.
Aber, Moment, wenn ich kurz einwerfen darf, das weiß ich für einen Fakt. Weil ich habe ja ein bisschen eben in die alten Spiele mal reingeschnuppert. Sie haben es trotzdem quasi neu erfunden, mit lauter neuen Mechaniken und so Zeigen. Also es ist schon...
Das ist richtig. Also es ist
nicht mehr das, was früher war, nein, aber es knüpft an das an.
Okay, also weg von Hack and Slay, eindeutig. Mit Action-Adventure-Rollenspiel-Anteil. Adnan, ja. Wenn ich mich irre, bitte unterbrich mich. Sie haben es auf jeden Fall aufgehübscht. Das ist gar keine Frage. Also von den Hack-and-Slay-Zeiten auf jeden Fall ist da noch was über. Besonders im weiteren Teil der Story, wenn man dann... wir sind nicht spoilerfrei, also ganz klar. Spoiler-Alarm für God of War God of War 2018. Verdammt, das wird noch öfters passieren. Man erhält im Laufe des Spiels die allseits beliebten und mythischen Chaos-Klinge zurück.
Spoiler-Alarm für das neue Ragnarök. Wir machen...
Ja, natürlich.
Wer das noch nicht durchgespielt hat, ist selber schuld.
Ja, streu Salz in die Wunde. Aber wie gesagt, was tut man nicht für den Job, ne?
Ja, ich glaube, die größte Veränderung war ja vor allem, dass es jetzt Open World war. Also teils Open World.
Können wir uns auf Open World Schlauch?
Open World Schlauch, ja.
Ein Schlauch. Open Schlauch. Da werden wir heute noch streiten. Ich sage, das ist Schlauch, das ist nicht Open World.
Ja, du hast schon recht. Also Open World klingt schon zu viel. Also im
es
Sinne
ist die, was, es was ist die perfekte Illusion einer Open World.
Da nennen wir es doch genau. Einfach Open Schlauch.
Open Schlauch eben, deswegen. Weil
das klingt wie ein
Open. Ich habe es in dem Moment, dass ich es gesagt habe, mir gedacht, klingt jetzt nicht so, im Kopf hat es besser geklungen, aber egal.
Also sagen wir so, es gab dir die Möglichkeit, halt herumzuspringen oder zu reisen zwischen den verschiedenen Orten, die man besucht. Und das hatte man in den früheren Teilen nicht, der war halt 100% schlauchig. Und jetzt konnte man halt auch vor und zurückgehen gewisse Sachen nochmal machen oder holen. Ja, also so würde ich es eher bezeichnen. Ja. Aber auf jeden Fall Open World, nicht Open World, ja.
Aber ja, das war schon einmal eine der größten Veränderungen und natürlich auch die, ich sage jetzt mal, die Third-Person-Perspektive. Mhm. Wir folgen Kratos und seinem Sohn Atreus immer aus der Verfolgerperspektive. Und ja.
Jawohl.
Ja, schmeißen wir es einfach mal kurz in die Handlung. Also ich versuche es wirklich kurz zu halten und bitte als Midgard-Experte, Sinan, wenn ich jetzt einen Blödsinn rede, bitte schneide mir das Wort ab und sag, wie es richtig ausgesprochen wird oder ob es jetzt kompletter Müll war, was ich behauptet habe. Wie gesagt, wir finden uns jetzt eben in der Welt von Midgard wieder und wie wir da hingekommen sind, erfährt man eigentlich nicht wirklich. Das ist jetzt auch schon ein Zeitalter her, aber wieso wir jetzt plötzlich vom antiken Griechenland in Midgard sind, es ist einfach so.
Weil das antike Tatsache. Griechenland Midgard ist. Midgard ist der nordische Name für unsere Erde.
Gut, dann war das genau. Schon der erste Hoppala, sehr gut.
Also alles gut, er ist gut. Einfach im Norden. Er ist quasi vom Griechenland in den Norden gereist. Ja.
Kannst sagen, er ist von Griechenland einmal kurz nach Finnland.
Ja, so in
Norwegen.
Genau. Ja,
das nenne ich Teamwork, ne? Sowas, so muss das sein. Ne? Wir wären schon immer ein geöltes Team, ne? Ja, und trauriger Anlass zu Beginn des Spieles. Kratos Frau ist verstorben. Die nannte sich oder ließ sich rufen Faye. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Beziehungsweise der traurige Anlass war gleichzeitig eine Überraschung, nämlich dass er eine Frau hatte.
Oder wieder eine Frau hatte.
Wieder also eine Frau hatte,
hat so genau. Quasi sein altes Leben im
Würde eine Ehefrau hatte. Er hatte früher hat nur so.
Nein. Wenn jeder, also alle, die Folge 1 schon gehört haben, wissen, dass Kratos sehr wohl schon eine Familie hatte und seine ganze tragische Backstory ja mit dem Tod dieser eigentlich beginnt und diese ganze God of War-Reihe vom Stapel läuft und so ein bisschen als wieder einen Bogen spannt. Natürlich muss wieder ein geliebtes Familienmitglied dran glauben. Nur diesmal hat Kratos nichts damit zu tun. Wir wissen nur, seine Frau ist gestorben. Woran jetzt wirklich, erfährt man auch nicht im Spiel. Aber die Tatsache ist, er ist mit seinem Sohn Atreus quasi jetzt allein und hat von Kindererziehung oder im Umgang mit Kindern circa so viel Ahnung wie ich. Also nichts.
Und vor allem, ich glaube, das war ja der interessante Aspekt zwischen den beiden. Dass man kennt ja Kratos als diesen starken, furchtlosen, mutigen Helden und sein Sohn ist eigentlich genau, genau. Und sein Sohn ist eigentlich genau das genaue Gegenteil, wo man ihn das erste Mal trifft, halt ja schwach.
Wo man gerade von dem Kratos reden.
Also einfach eine kleine Nervensäge. Der sich
wünscht hat, dass der drauf geht.
Nein.
Ich wollte von der ersten Sekunde, dass dieses scheiß Beug drauf geht.
Also
ja, ist wie Carl aus The Walking Dead, man will ihn tot.
Ja, er hat nicht wirklich sehr viel Sympathie. Es wird besser im Laufe des Spiels. Ich sage jetzt nur besser. Ich sage nicht, es wird gut. Es wird besser. Und ich sage jetzt mal, Storytelling technisch, schaffst du es irgendwann mit ihm klarzukommen?
Mm.
Nennen wir es einfach mal so. Das führt jetzt so, zu tief in die. Ja. Ich habe zumindest mehr als 2 Stunden gespielt. Hm? ja.
Ihr Ragnarok durch und ich habe ihn bis zur letzten Sekunde gehasst, diesen Bun.
Ja, er macht es einem echt nicht leicht. ja, es ist zum Glück nicht unser Kind. Man kann es wieder abgeben, wenn die PlayStation aus ist.
Und wir lernen ihn ja auch so kennen, also wirklich noch als Kind, mit dem Wunsch, eben den letzten Wunsch seiner Mutter zu erfüllen. die Asche von diesem Berg da oder von dem höchsten Berg da zu streuen. Wo ja eigentlich ist der Kratos ja gar nicht so ein Fan davon, aber er macht es dann mehr für seinen Sohn als für den
Wunsch. Genau, ich glaube, da kann uns das Sinan wieder ein bisschen mit seinem Wissen weiterhelfen, nämlich ihr Wunsch ist, dass die Asche auf dem höchsten Gipfel aller neun Welten verstreut wird. Kannst du uns da ein bisschen Nerdwissen dazugeben oder klingt das einfach nur nett in der Beschreibung der Story?
Was mir jetzt einfiel, welcher Berg das ist. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, der wird auf Jotunheim sein. Oder?
Ja, stimmt, genau, ja.
Und vor allem Faye, oder ihr voller Name war ja Lofey, war ja eine Eisriesin. Das war sie.
Genau, nein, das also erfährt man ja auch erst am
Schluss. Die Heimat der Eisriesen ist Jotunheim.
Okay. Genau,
ja.
Und sie ist auch die Jotun und eigentlich mit den Asen, also die wir kennen aus Asgard, Odin, Thor, Freya, Tyr etc., in einem bereits ewigen Clinch und doch nicht und irgendwie, das ist eine Hassliebe, glaube ich. Die kennen mal miteinander und dann wieder gar nicht. Aber Jotun und Asen, da kracht es immer wieder. Ich glaube, dass Odin da durchaus hier und da mal sein quasi einmal aufgehört hat, von wegen, hey, Ruhe ist, und dann haben die Jotun sich auch beruhigt, aber sie haben trotzdem immer wieder versucht, quasi Asgard und die Asen zu besiegen. Auf verschiedene Weisen.
Ich sag doch, wir sind ein Nerd-Podcast. Okay.
Ey, das war jetzt oberflächlichster Pulverschnee auf dem Eisberg, der was die nordische Mythologie ist. Ich hab
ja,
jetzt...
aber du hast es geschafft, es so zu erklären, dass es nicht nach klang. Das ist schon ein Gewinn. Also für ja, in einem Audio-Podcast Daumen hoch zu geben, ohne es zu sagen, ist blöd, aber Daumen hoch.
Aber wann ihr, erinnert es euch an Thor 1, also an Marvels Thor 1?
Ja.
Ja.
Da kommen ja auch die Eisriesen vor. Unter anderem geht ja Loki, beziehungsweise geht Thor mit seinen Leuten auch nach Jotunheim, um dort die Eisriesen aufzumischen, weil einem Loki den Floh ins Ohr setzt und wegen, ja, die Eisriesen wollen gegen uns rebellieren. Und dann, das ist dann das, wo Thor von diesem gigantischen Monster einmal kurz gefressen wird und er dann da rausspringt. Und dann taucht plötzlich Odin auf seinem achtbeinigen Pferd, Sleipnir, und macht einmal kurz an auf nach Hause Bengel von wegen und entschuldigt sie dann aber die Eisriesen für das, dass sein Sohn da eingefallen ist. Das sind die Jotun, das sind die Eisriesen. Das ist Jotunheim.
Mm.
Sehr okay. Sehr guter Übergang, weil, wie gesagt, im Laufe des Spiels erfährt man eben, dass sie eine Riesin war. Ich glaube, im Spiel ist sie...
Das erfährt man nicht.
Erfährt man, dass sie Eisriesen war, oder wird sie nur als Riesin bezeichnet, aber auch egal, auf jeden Fall, man erfährt
es auf jeden
eine
Fall,
Riesin, genau. Was Atreus somit ja dann zum Halbgott, Halbriesen macht, oder sind Riesen auch Halbgott ähnlich? Da kenne ich mich zu wenig aus. Oder ist es einfach nur eine riesige Mischung?
Es ist eine ganz eigene Rasse, die Eisriesen, das.
Okay, gut. Dann ist quasi Atreus quasi eine Mischung aus
Halbgott,
also ein Halbgott mit Riesenblut.
Wer aber wiederum aufpasst, hat in Thor 1, Entschuldigung, dass ich wieder auf den Film zu sprechen komme, der Name Lofey fällt dort auch. Okay. Odin entschuldigt sich bei Lofey für den Angriff von Thor. Und Lofey kommt auch im zweiten Teil Thor, wie heißt der zweite? Ich will vergessen.
Darkness, irgendwas, World of Darkness.
Irgendwas mit Darkness, ja. Ja, der, wo es um den Äther geht, da kommt auch Lofey vor und Lofey müsste auch der oder die Eisriesin sein, die was Thors und Lokis Mutter umbringt.
Ja, könnte sogar sein. Ich wäre jetzt gelogen, aber gut, da sind wir dann wieder in der Marvel-Version von der Mythologie und dann wird es komplett... abgespaced und gemischt.
Ich wollte damit quasi nur sagen, der Name Lofey und zumindest eine Figur mit diesem Namen ist den meisten Zuhörern und Zuhörern da uns schon mal unterkommen.
Okay. Ja. Alles klar. Gut, weiter in der Story. Wie gesagt, sie möchten, Atreus möchte den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllen, eben die Asche vom höchsten Punkt der neuen Welten verstreuen. Ist jetzt nicht unbedingt die größte Begeisterung bei Kratos zu finden, was das betrifft. Und will sich eigentlich auf den Weg machen, ist plötzlich ein Fremder bei ihnen in der Hütte und pöbelt eigentlich nur so richtig blöd den ehemaligen Kriegsgott an. Lange Rede, kurzer Sinn, es kommt dazu, es muss gekämpft werden. Und Kratos merkt, okay, wir sind hier nicht sicher, wir müssen weg, und somit machen sie sich auf die Reise zum höchsten Gipfel, um den Wunsch doch noch zu erfüllen. Auf dem Weg treffen sie dann noch die Zwergenbrüder, so Brock und
Sindri.
Sindri, ich hoffe, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen, Sinan.
Sinan nickt.
Alles gut, alles gut.
Sehr gut.
Ich hab mich nur gerade auf stumm geschalten, weil ich futtert nebenbei Erdnüsse.
Alles klar. Ja, und die sind eigentlich so quasi als Spielemechanik sind das unsere Aufleveler von Rüstung und also Ausrüstung, Waffen. Und im Laufe von Gesprächen mit denen erfahren wir dann auch so ein bisschen was über die Mythologie aus der nordischen. Und ja, also wenn ich jetzt auf die komplette Geschichte eingehe, sitzen wir in 2 Stunden noch da und kommen eigentlich durchs Hauptthema Ragnarök. Letzten Endes geht's dann einfach so weiter, dass sie auch auf eine Hexe stoßen.
Mhm.
Sinan, hilf mir mal weiter. Wieso treffen sie eigentlich auf die Hexe? Das ist ja storytechnisch sehr relevant, weil ich glaube, bei dem Ausflug, nennen wir es mal so, wird ja Atreus ziemlich schwer verletzt.
Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe vor dem ersten Troll aufgehört.
Okay, Adnan, hilf mir mal. Ich wollte dich jetzt testen. Ich habe mir gedacht, du hast sicher gezockt und wolltest uns jetzt einfach nur auf die Dings führen.
Auf die Schippe nehmen. Ja, es kommt dann eben dazu, dass sie nach diesem Kampf, sie machen sich trotzdem auf den Weg. Wobei ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das müsste ich jetzt auch jetzt überlegen, weil auf den sie treffen, der in der Hütte auf sie wartet, ich glaube, der hatte ja dann schon eine Ahnung, wer Kratos ist.
Genau.
Das war ja der Grund für seinen Besuch. Jedenfalls,
Für mich ein bisschen nach Odin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, so Baldur.
Also Baldur,
genau. Ah, okay.
Genau. Sie treffen zuerst auf
Baldur. So.
Richtig.
Genau.
Du siehst doch, hier ist sehr viel Story versteckt eigentlich. Story.
Das ist dann eben auch die Hexe, auf die sie treffen.
Da treffen sie auf Freya.
Genau. Die dann auch den Atreus wieder heilt. Und ursprünglich sagt sie, ja, und unterstützt sie bei ihrer Mission, bis sie dann natürlich erfährt, dass ihr Sohn es auf Kratos abgesehen hat.
Mhm.
Und auf dem Weg, also um das jetzt ein bisschen abzukürzen, auf dem Weg lernt dann Atreus auch mehr und mehr, dass er eigentlich Fähigkeiten besitzt, die jetzt eben nicht von seiner göttlichen Seite, sondern wahrscheinlich aus seiner riesigen Vergangenheit kommen. Die mit denen er dann er hat dann ein bisschen so halt gewisse Magie in sich, die dann immer mehr und mehr zum Vorschein kommt, und ich glaube, das war auch der Moment, den Michi gemeint hatte, dass es dann mit der Zeit besser wird, also dann nicht nur mehr ein lästiges Gefrastel ist, was da neben dir herumrennt, sondern dann auch etwas kann. Und im Endeffekt, Baldur hatte dann auch noch einen Bruder, den man dann auch trifft. Weißt du noch, wie der geheißen hat?
Auswendig nicht, nein, aber es war auf jeden Fall
Es war sein Bruder jedenfalls, ja.
Dieses Geschwister-Trio, wenn ich mir jetzt nicht sogar
täusche. Das war so ein Trio, ja, genau. Und die kommen auch der Reihe nach, gegen die man kämpft, und die legen sich halt auch mit Kratos an, nicht wirklich ihren Gunsten. Und im Endeffekt ist dann auch Baldur der letzte, der Endboss, sage ich jetzt einmal, im ersten Teil. Und da passiert ja dann die wichtigste Szene, die dann eigentlich auch zum Teil 2 linkt, nämlich Kratos entscheidet sich dann im Endeffekt eigentlich Baldur leben zu lassen, doch er sieht das nicht so und will ihn dann trotzdem töten, beziehungsweise Atreus, woraufhin Kratos dann das Leben von Baldur beendet.
Er verhindert nur, dass er die Freya tötet.
Genau. Ja, genau. Er hat eigentlich dann Freya das Leben gerettet, woraufhin sie dann nicht happy ist trotzdem, obwohl er ihr das Leben gerettet hatte, ist eben ihr Sohn dabei gestorben. Und sie schwört dann eben Rache. Das ist so der letzte Moment, den man mit Freya hat. Bis man dann eben nach, wie Sinan schon sagte, eigentlich wirklich nach Jotunheim kommt, um die Asche der Mutter zu streuen. Und abschließend, bevor das Spiel noch endet, erfährt man dann, dass Atreus aus der Vergangenheit von den Riesen, von seiner Mutter, den Namen Loki bekam. Und gleichzeitig sieht Kratos noch eine Wandmalerei, wo man dann sieht, dass er in einem Kampf sterben wird, wo er seinen Sohn versucht zu retten. Und mehr Details zu der Wandmalerei erfahrt man dann im ersten Teil nicht mehr. Das kommt dann noch in der Fortsetzung.
Und aber genau, das ist im zweiten Teil sehr präsent, diese Wandmalerei.
Also genau. Und das ist dann eigentlich das Ende vom ersten, dass man erfährt, okay, Loki hat, Atreus hat magische Kräfte, er ist eigentlich Loki.
Ein Halbriese und ein Halbgott.
Und ein Halbriese und ein Halbgott. Und Kratos geht erneut seinem Ende entgegen.
Genau, was wir, eine nicht ganz unwichtige Ding haben wir vergessen. Es gibt inzwischen eine Aufgabe, man muss den, einen Kopf besorgen. Also quasi einen Führer.
Wie mir.
Und zwar Mimir, der in der nordischen Sagenwelt die rechte Hand von
Odin
ist. Von Odin war. Habe ich das richtig gesehen oder ist er einfach nur ein armer Kopf, der von Odin quasi, also der von Odin verarscht wurde?
Ich glaube, dass er von Odin ziemlich ausgenutzt worden ist für das, dass er halt der intelligenteste Mensch, lebende Mensch oder eigentlich.
War eine Art Visier einfach für ihn, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Also hätte ich jetzt den Eindruck gehabt, ohne jetzt die Mythologie zu kennen, aber im zweiten Teil kommt schon so rüber, dass er so die Aufträge für ihn erfüllt hat.
Ach, das ist schwer. Ich wollte ja nämlich eigentlich einhaken in was ganz was anderes. Sie haben sich in der Auslegung der nordischen Mythologie natürlich nicht 100% an alles gehalten. Das heißt, nicht alles, was wir in die Spiele singen, sollten wir genauso nehmen, wie es ist. Und ich möchte auch nicht auf allem rumreiten, weil es sind, sagen wir mal so, kreative Entscheidungen gefällt worden, damit die Story flüssiger ist und verständlicher oder zugänglicher, die aber nichts mit der nordischen Mythologie per se zu haben. Bestes Beispiel, weil wir vorher gerade über Baldur geredet haben, beziehungsweise Baldur, sein Bruder, mir fällt der Name auch gerade nicht ein, es hätte Hödur gewesen sein. Aber Baldur war auf jeden Fall nicht der Sohn Freyas, er war der Sohn von Frigg, von Frigga, beziehungsweise von Odin und Frigg. Mhm. Frigg wird aber gerne und oft im ganz normalen Daily Life mit Freya verwechselt, weil die beiden Göttinnen, die Asinnen, sind sich auch sehr ähnlich von den Eigenschaften und die Fähigkeiten und dem, was ihnen nachgesagt wird. Aber Frigg und Freya sind zwei ganz unterschiedliche Personen, wenn man so will. Mit Frigg war Odin verheiratet. Frigg ist die Mutter von Thor, die was wir auch in die Marvel-Filme singen. Während Freya quasi eigentlich mit Odin nicht verheiratet ist. Freya gilt als die Gottmutter, als die Göttin der Weiblichkeit, der Liebe und der Sinn. Sie ist quasi die nordische Aphrodite, wenn man so will.
Gut. Also damit können die meisten Hörer was anfangen.
Mit Baldur per se nichts zum Dorn. Ich glaube, dass die zwar nur am ehesten, glaube ich, als Cousin und Cousine einzustufen wären. Oder dass Freya sogar die Tante wäre eventuell. Ich konnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil da bin ich jetzt selber zu Gatsch im Hirn. Aber Freya ist nicht die Mutter von Baldur, sondern Frigg. Und wenn man allein schon da sieht, okay, da wurde was umentschieden. Warum? Weil Frigg nicht so bekannt ist wie Freya. Freya ist halt schon, da klingelt es ein bisschen bei einem jeden. Ja. Klingelt es beim neuen Freya, Frigg wiederum gar nicht. Also sie haben sich durchaus gewisser Details bedient und gesagt, okay, wir ändern das ein bisschen ab, weil es einfach geschickter ist. Drum möchte ich jetzt auf Mimir jetzt nicht zu viel rumhocken, was war der wirklich? Im Spiel ist er der klügste Kopf, der noch existiert.
Im wahrsten Sinne, ja.
Im wahrsten Sinne.
Und ich möchte nur ein kleines Hoppala von meiner vorigen Zusammenfassung noch kurz ausbessern. Und zwar, es sind nicht die Brüder von Baldur, die, auf die wir treffen im Laufe des Spiels. Das sind natürlich die Söhne von Thor, Magni und Modi. Und einer von beiden, eben Magni, wird getötet von Kratos, woraufhin dann quasi dieses Ganze wieder Götter töten ein bisschen anfängt. Und alle, die es vorher schon mal gespielt haben, weiß, ja, er war erst später. Also der, es ist wichtig ist einmal der Tod von Magni und dann natürlich im Laufe für Teil 2, also für Ragnarök, dann auch die Treffen auf Thor. Es gibt einen Grund, warum er so sauer ist. Und das ist eben auch Teil, ich will jetzt nicht sagen Nebenstory, aber es sind doch sehr viele Handlungsfäden, die zusammenkommen, um dann zu dem großen Finale zu kommen. Hm. Back to you, Sinan.
Das war's eigentlich. Ich würde wirklich einfach nur auf den Punkt bringen, wir sollten nicht zu sehr auf die nordischen Details rumhacken. Ich würde immer wieder gerne mal ein paar Story-Einzelheiten aus der Edda ausbocken, die mir nur einfallen. Weil ich wollte eigentlich wirklich zu dieser Aufnahme die Edda dabei haben, aber ich habe sie jetzt wirklich oben im Büro liegen lassen. Aber
dann machen wir eine eigene Folge, wo du uns vorliest. Ne?
Aber insgesamt einfach nicht zu sehr auf Details rumreiten. Es ist ein Videospiel.
Passt, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt noch ganz, ganz schnell Teil 1. Und zwar, es ist geschafft. Jeder weiß mittlerweile, wo er hingehört. Kratos hat wieder eine Prophezeiung am Rücken kleben, so nach dem Motto. Sie kehren nach Midgard zurück. Und all das, was passiert ist jetzt in den Tagen dieser Story von God of War 2018, startet quasi den Fimbulwinter. Dieses Detail ist wichtig für den Beginn von Ragnarok, für das Spiel genauso wie für den story-relevanten Teil. Und komplett endet der erste Teil der neuen God of War-Reihe damit, dass Atreus einen Traum hat und das Tor in der Hütte auftaucht und damit ist das Spiel zu Ende. Und jeder Fan stand auf und hat mir gedacht, bitte, wann kommt dieses zweite Spiel raus? Und das bringt uns jetzt, glaube ich, auch zu God of War Ragnarok.
Ja. Okay. Gut, jetzt kenne ich mich aus, wie ich dort gelandet bin, wo ich letztlich gelandet bin im Spiel. Ich habe God of War Ragnarok gekriegt zum Testen. Und habe mich dafür gemeldet, weil man dachte, gibt dem Ganzen einfach noch eine Chance. Und bevor wir jetzt auf die Story wieder eingehen, weil wir waren jetzt sehr storylastig, geben wir unsere Zuhörer mal einen Moment zum Verschnaufen. God of War Ragnarök hat was geschafft, was der erste Teil nicht geschafft hat. Ich bin drin richtig geil versunken, weil es hat. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich was überarbeitet, weil ich habe den ersten Teil nicht lange nur gespielt. Ich finde, sie haben die Steuerung überarbeitet. Es war wirklich genial, sich durch dieses Spiel zu manövrieren. Es hat sich richtig gut angefühlt. Es war reaktiver. Das heißt, mein Input, den ich gegeben habe, die Blocks und die Ausweichmanöver, ich finde, die sind im nächsten Teil viel besser angekommen. Die Kampfsequenzen waren von der ersten Sekunde weg sofort irgendwie spürbarer für mich als Spieler, als wie im letzten Teil. Es war dann auch die ersten Bosse, die gekommen sind, einfach diese Paraden, diese perfekt getimten Paraden sind so viel besser, knackiger gegangen. Und es war so viel ersichtlicher, was ich zum Tor habe, auch mit einem größeren Boss. Also wie im letzten Teil. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mit dem scheiß Troll machen soll, aber im zweiten Teil war es halt dann schon. Irgendwo so, da ist auch ein gehighlightete Stöße, so ein bisschen leicht gelb leuchtend. Ich habe gewusst, okay, da muss ich jetzt zumindest irgendwie mit meiner Axt hinhocken oder sowas, damit zumindest was geschieht. Und da hat der zweite Teil mich instant angeholt mit Gameplay. Habe ich mega gefeiert. Hat sich so viel verändert von eurer Seite aus?
Das überrascht mich jetzt echt, weil ich fand nicht, dass das Gameplay sich verändert hatte, ganz um ehrlich zu sein. Also ich war eigentlich gleich wieder drinnen, wie als wäre es gestern gewesen, dass ich den vorherigen Teil gespielt hatte.
Finde ich jetzt richtig, richtig witzig, weil ich muss ehrlich gestehen, Ich tat mir richtig schwer, da wieder reinzukommen. Ich fand die Steuerung und das Gameplay, ja, also ohne es jetzt umzustellen, also das war ja auch einer der ganz großen Pluspunkte dieses Spiels. Du konntest ja wirklich alle möglichen Erweiterungen oder Verbesserungen für jegliche Spielerschaft, egal ob du jetzt leicht gehandicapt bist und dir schwer tust, Tasten zu drücken oder nicht ganz genau die Abgleichung von Farben erkennst. Also das war wirklich, ich glaube, in dieser Hinsicht hat sich Sony wirklich mit Lob bekleckern dürfen. Also wirklich, ich glaube, das erste Spiel seit sehr, sehr langer Zeit, wenn nicht das erste, das wirklich so aufgefallen ist, auch, dass das zugelassen hat und es nicht verschlimmbessert hat. Aber ich sage jetzt von der Standardeinstellung her, ich habe mir nicht so leicht getan, weil wie gesagt, es war auch sehr, also dass ich den ersten Teil gespielt habe, ich habe dann nicht extra nochmal begonnen oder nochmal kurz reingespielt in den alten, weil ich mir dachte, das wird schon gehen, bitte R2, R1, L2, das kriegen wir schon hin, kein Thema. Nein, es war ein bisschen ein Thema. Also ich gebe dann auch ehrlich zu, dass ich dann weiterkam für die Story, habe ich dann einfach mal ich habe den Schwierigkeitsgrad dann wirklich auf Story gestellt, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und da war es natürlich dann wieder easy, da war es dann wirklich fast schon Button-Smashing. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich Raunze auf hohem Niveau. Aber vom Standard-Ding her fand ich es eine Spur jetzt nicht schwierig im Sinne von schwierig ist das falsche Wort. Es liegt mir auf
der härter. Das schon. Ich fand auch, die Bosskämpfe waren schon härter als im ersten Teil. Aber von der Steuerung her hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich einen starken Unterschied gemerkt hätte, aber gut, das ist auch schon eine Weile her natürlich, ja.
Ich glaube, was einfach ein bisschen vielleicht auch das geändert hat, du hast dann nicht einfach nur noch gegen Trolle gekämpft. Das wäre im ersten Teil wirklich sich nicht sehr viel geändert. Du hast einmal dann dunkle Elben gehabt, die Trolle, ja. Und ich glaube, das war schon die große Auswahl, wo sie jetzt also wirklich geschafft haben, das doch etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Vielleicht lag es daran, dass du wirklich auch Gegner hattest, die du unterschiedlich bekämpfen musstest, durftest, nicht überall einfach nur draufhauen. Vielleicht lag es daran. Ich finde es jetzt wirklich sehr lustig, dass wir drei da wirklich komplett unterschiedliche Eindrücke haben, was die Steuerung betrifft.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch sehr, sehr leicht da mit dem zweiten Teil. Ich bin da wirklich durchgemacht. Ich habe bei die was du schon so weit bist, da gibt's so diese Berserkergräber.
Ja.
Bei diese Berserkergräber habe ich mir schwer da, weil da echt ein paar dabei sind, da bist du deppert, sind die zum Fighten.
Ja, das waren die Valkyren im ersten Teil.
Jeden einzelnen Boss, scheißegal wer das war, im ersten Durchlauf, ohne einen zweiten Versuch.
Ja.
Und ich hab's aber auf wirklich normal gespielt, also nicht auf Story.
Ja. Also die Berserker waren wirklich die Challenges.
Ich habe mich auch lange gesträubt, die Story, also es auf Story zu stellen, aber ich wusste, wenn ich das nicht tue, werde ich bei diesem Podcast nicht mitmachen können, weil ich einfach immer noch quasi am Anfang bin. Und hat mich aber trotzdem, habe ich in dem Sinn so jetzt auch noch nie wirklich machen müssen, unter Anführungszeichen. Hat aber jetzt für mich an der Genialität des Spiels nicht wirklich was geändert, weil ich mir dachte, naja, ich weiß nicht, ist da noch so eine Herausforderung und immer. Nein, aber die Story ist trotzdem geil, es ist trotzdem noch, diese emotionalen Momente sind trotzdem noch da, es trifft trotzdem noch genauso wie es soll. Wo ich mir auch denke, es ist eigentlich ein gutes Zeichen für das Spiel, dass auch wenn du es wirklich quasi zum Durchlaufen, unter Anführungszeichen, nur spielst, es sich trotzdem nicht unberührt lässt.
Ja, total. Ich fand, sie haben die Steuerung von Atreus verbessert. Das fand ich schon.
Das fand ich wieder eine Verschlimmbesserung, ehrlich gesagt.
Wirklich? Die Tatsache, dass ich Atreus habe steuern müssen, war für mich Katastrophe. Ich habe jede Mission mit diesem kleinen Gefraß gehasst.
Du wolltest jedes Mal von der Klippe springen, oder?
Ich wollte wirklich am liebsten hätte ihn irgendwo runtergeschmissen, den kleinen Trottel, den Elendigen. Weil seine Missionen, und er hat immer hat er diese beschissenen Storytelling-Missionen gehabt. Ich hasse sie. Das habe ich eh schon in der Rant-Folge, in der
zweiten
Nörgler-Folge habe ich das schon gesagt. Ich hasse nichts mehr als wie Expositionsquests. Und Atreus hat die schlimmste von alle. Da kommst du zu so einem kleinen Mädel, die ist auch so irgendwie so halb Eisriesin, in die verknäut er sie natürlich, was denn sonst. Und dann sitzt du dich mit ihr auf ihr komisches Rindvieh Und reitest im Kreis durch den Sumpf im Schneckentempo, pflückst
zweimal.
Dabei, dreimal, ja, pflückst dabei irgendwelche beschissenen Äpfel, während sie dir die ganze verfickte Story erzählt. Fuck! Und diese Scheiße dauert, wie lange war ich da unterwegs? Ich weiß, die Quest hat sicher dreiviertel Stunde dauert.
Ja.
Habe jede Sekunde davon verflucht. Und ich wollte nie wieder Atreus spielen, weil seine ganzen Missionen, seine ganzen Quests waren alle so. Geh zu Punkt A und geh aber wieder zurück zu Punkt B, nachdem dir dort auf Punkt A eine Story erzählt worden ist. Es gibt sogar eine Sequenz. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt arg spoilert, Michi, aber es kommt der Punkt, wo einer von diesen Zwergen stirbt. Nicht der Sindri, sondern der andere.
Ja, wieder stirbt, ne?
Ja, der endgültig stirbt.
Okay.
Und Atreus macht sich selber dafür verantwortlich. Und dann
wie
kommt
immer.
Dann kommt eine Mission, wo man mit dem depressiven Atreus zurück nach Hause reisen muss, um einen Weg entlang zu gehen, einen verletzten Hirsch zu finden, diesen erlegen zu wollen, nur damit Kratos ihm sagt, nein, wir machen das jetzt nicht. Es gibt andere Wege zu trauern. Um dann denselben fucking Weg wieder zurück zu gehen zu Sindris Haus.
Ja, also, ich meinte nur, dass die Steuerung sich verbessert hat, nicht, dass es mir Spaß gemacht hat, ihn zu spielen.
Nein, wir haben das böse A-Wort erwähnt. Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Loki. Vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm.
Ich kann den nicht Loki nennen, weil Loki ist ein Charakter, den ich dank Marvel wirklich lieben gelernt habe. Aber Atreus, Alter. Leck mich am Arsch.
Aber dann lenke ich kurz ab. Wir sind schon zu Marvel abgezweigt. Ich muss diesen Vergleich jetzt einfach bringen, solange ich ihn jetzt noch also im Kopf habe. Ging es nur mir so? Oder bei diesen wir drücken das jetzt aus, ohne dass wieder ein Rant beginnt. Bei den Abschnitten mit dem Sohn von Kratos, als wir die Teile der Maske zusammenfügen müssen. Das war doch die fucking Maske, Jim Carrey ist die Maske, oder? Ging's nur mir so?
Sie hat noch ausgehört, ja.
Ich habe mir dann gedacht, bitte setz sie auf und werd ein cooler Typ.
Na, selbst die hätte diesen Charakter nicht retten können.
Ah, gut möglich. Aber wieder, okay, gut, back to, wo waren wir? Back to Gameplay?
Genau.
Wobei, sagen wir es, diese Elemente im Spiel, wo du tatsächlich auf Atreus als quasi als Sidekick, beziehungsweise zeitweise dann in späterer Folge auch Freya als Sidekick angewiesen bist, wo du quasi mit gezielten Pfeilschüssen und Freyas komischen Pflanzendings zeigt wäre. Das war ja schon, also ich muss sagen, diese Sidekick-Elemente habe ich gern im Kampf benutzt, immer wieder gern. Mhm. Es war aber dann nervig bei die Runenrätsel.
Oh Gott, ja.
Wenn du musst drei Pfeile an der richtigen Position und in der richtigen Größe und dann musst du mit deinem Feuer Chaos klingen oder.
Boah,
ja, Alter. Das war richtig nervig. So geile Story sich immer wieder entfaltet hat und du dachtest, boah, geile Story und geh weiter, jawohl. Und dann hattest du eine Dreiviertelstunde genau solche Missionen. Und ich dachte, wieso jetzt? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt keine Pfeile an die Wand schmeißen und irgendwelche Runden. Nein, nein, ich will die Story wissen. Hallo.
Was mich vor allem, also wie gesagt, also zu Beginn die Steuerung war für mich, eigentlich war ich schnell drinnen, aber was mich schon genervt hat zu Beginn, ich fand es wirklich langweilig eigentlich zu Beginn, weil du irgendwie alles, wo du im ersten Teil warst, du bist wieder an die gleichen Orte gegangen und ich habe einfach nicht gewusst, okay, kommt da jetzt noch was Neues oder bleibe ich einfach, haben sie einfach die gleiche Welt nur verschneit wieder dargestellt? Das hat mich zu Beginn ein bisschen genervt, bis es mich dann wirklich mitgerissen hat. Also
der Aber Anfang das ist gerade ein super Segway. Das ist gerade ein super Segway. Was passiert eigentlich Neues in Ragnarök, storytechnisch, wenn man doch eh am selben Ort wieder ist und in denselben Welten wieder reist? Die Reise findet übrigens über Yggdrasil statt, den Weltenbaum. Über dessen Zweige sind die neuen Welten miteinander verbunden. Michi?
Ja, weil du den ersten nicht gespielt hast, auf dem ist man auch schon im ersten gereist, dann zwischen diesen Toren. Also der war schon Bestandteil des ersten.
Ich habe mir's eh gedacht, aber ich sag's jetzt trotzdem, der Baum heißt Yggdrasil.
Genau, was halt neu ist, ist, dass die ein Haus dort haben. Das sind
genau, Sindri und der tote Warrock, die haben dort ein Haus, das ist quasi mehr oder weniger die Station, von der aus man immer wegreist.
Genau.
In der Story ist es so, dass nicht einfach nur Thor auf Kratos in seinem Haus wart, vor allem Thor wart nur drauf, dass er mit Kratos dann saufen kann, es taucht auch Odin auf und unterbreitet Kratos einen Vorschlag, so hey Junge, ich hab von dir gehört, ich weiß, du bist der Gott des Krieges, du hast Griechenland, mir geht gerade der Gott des Krieges ab, weil Tyr ist uns abhanden gekommen, den gibt's irgendwie nicht mehr. Dass Odin Tyr allerdings eingekerkert hat, das verschweigt er dann natürlich geschickterweise. Und unterbreitet Kratos, hey, werd doch mein neuer Gott des Krieges, dann werden wir Buddies und überhaupt. Kratos lehnt aber ab, weil er wittert, dass man Odin nicht über den Weg trauen darf. Und es kommt zum Bash zwischen Erm und Thor. So, jetzt ist es so, dass die ganze Story durch eigentlich Odin immer wieder auftaucht und versucht, Kratos zu überzeugen, dass er es ja gut meint und hey, machen wir doch gemeinsame Sache. Und der Bub ist ja quasi Family, weil Loki ist ja eigentlich einer von uns. Und das ist dann quasi so durch die Story von Ragnarök versucht Kratos vehement Atreus oder Loki davon abzuhalten, Odins viel zu glauben, weil er halt einfach merkt, dass Odin einfach nicht zu trauen ist und merkt, dass Odin versucht, sich bei Atreus mega einzuschmeicheln. Warum er das tut, ist, weil er, glaube ich, aus seiner Prophezeiung aussah, kann ich mich erinnern, was das war, war es, dass Loki irgendwie sein Untergang ist. Also Odin, sie hat seinen eigenen Tod vorhergesehen und er hängt mit dieser Maske zusammen und diese Maske ein bisschen mit Loki und wenn er diese Maske nicht zusammensetzt, also er braucht Loki, er braucht Atreus, um seinen eigenen Tod davon zu laufen, weil Odin hat Angst zu sterben. Und in der Zwischenzeit findet Kratos aber durch Freya heraus, dass Tyr nicht verschwunden ist, sondern dass eben der Odin ihn eingesperrt hat, macht dann mit der Freya quasi gemeinsame Sache, um Tyr zu befreien. Sie finden Tyr und sie befreien Tyr, der was allerdings alles andere ist, wie ein Gott des Krieges ist, sondern mehr irgendwie so mit Perwoll gewaschen, also so richtig extra soft. Und der ist also so der Mega-Pazifist und möchte eigentlich nur in der Küche stehen und Eintopf kochen. In späterer Folge stellt sich heraus, das war gar nicht Tyr, das war Odin, der sich als Tyr verkleidet hat. Nein, ohne nicht. Und in der gesamten Story geht es quasi immer um diese Angst Odins und wie schafft er es, dass Atreus zu ihm kommt. Und Kratos will halt einfach seinen Sohn nicht verlieren und will, dass er bei ihm bleibt. Das ist ein bisschen, ich muss sagen, die Story an sich, gerade dieser väterliche Aspekt, den sie da von Kratos sagen, ist, ja gut, in meinem Leben gerade als frisch gebackener Papa mega greifbar gewesen, habe ich sehr schön gefunden, dass da so ein bisschen die Verletzlichkeit von Kratos gezeigt haben, dass er ja alles tut, was in seiner Macht steht, um ein guter Vater zu sein. Dass Kratos ja keine Ahnung hat, wie man Vater sein sollte, ist halt seiner Herkunft als Gott des Krieges geschuldet. Er ist halt einfach ein Raubein. Aber er will ja nur das Beste für seinen Sohn und
Yes. Das ist richtig. Ja, es ist vor allem, wie du richtig sagst, kannte man Kratos eben als diesen furchtlosen Kriegsherrn. Und die Tatsache, die Existenz von Atreus ist der Punkt, der ihn zum ersten Mal ängstlich macht. Und das, finde ich, haben sie in dem Spiel sehr, sehr gut rübergebracht, weil er jede Handlung, die er tätigt er aus Angst, Atreus zu verlieren.
Genau. Er was hinterfragt die Dinge, die er tut, genau. In dem Sinne, wird das Atreus nur weiter von mir wegschirmen und mehr genau. In die Arme von Odin.
Genau. Und das haben sie halt auch super dargestellt, weil genau diese Handlungen sind ja dann auch die Atreus dazu bringen, immer mehr und mehr herausfinden zu wollen, mehr zu Odin auch zu gehen. Und der Grund, warum Odin ja ihn braucht, ist ja der, weil er diese Maske eben sucht, die wir vorhin erwähnt hatten, die Jim Carrey-Maske. Um diese herzustellen, weil da gab es eben irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Wurmloch oder ein Dimensionsloch, in das er reingeschaut hatte. Und da hat dann Odin eben sein Auge verloren, weswegen er die ganze Zeit diese Augenklappe trägt. Und er ist der Meinung, dass er diese Maske braucht, damit er da reinschauen kann, um ja unsterblich zu werden oder noch seine Wissbegier quasi zu befriedigen.
Witzig, ich bin nämlich jetzt gerade genau so bei den Stellen, also so quasi Maske, dritter Teil und Hund befreit, wie heißt er? Hel?
Fenris.
Fenris, genau, der Hund von Hel.
Der Hund von Hel, witzige Story, da sind wir wieder bei einer schönen Anekdote. Ja, in diesem Quest, wo man Fenris befreit, so im, schläft er ja. Dieser riesige Wolf schläft und man befreit ihn von dieser Kette. Es gibt in der nordischen Mythologie zu dieser Kette tatsächlich eine Geschichte. Die hat einen eigenen Namen. Diese Kette heißt Gleipnir. Warum hat die einen eigenen Namen? Weil in der wahren nordischen Mythologie haben alle Asen Angst gehabt vor dem Fenriswolf. Fenriswolf ist eigentlich ein Sohn Lokis, also des Trickster-Gottes Lokis. Und Fenris gilt als eines der mächtigsten Wesen der ganzen neuen Welten. So mächtig. Ah, super, natürlich geht jetzt gerade die Feuerwehr-Sirene los. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut.
Übertönen sie einfach mit intelligenten Gesprächen.
Das geht schon. Um Fenris Wolf zu bändigen, hat Odin von die Zwerge etwas anfertigen lassen, diese Kette Gleipnir. Und jetzt die witzige Anekdote. Sie ist gefertigt worden aus sechserlei Dinge, die es in der Menschenwelt nicht gibt. Aus dem Schall des Katzentritts, dem Bart der Weiber, den Wurzeln der Berge, den Sehnen der Bären, der Stimme der Fische und dem Speichel der Vögel.
Bart der Weiber ist sicher Zwerge gemeint, oder?
Nein, das sind wirklich, da ist gemeint, die Sachen, die wir in unserer Welt, die wir in der Menschenwelt nicht mehr haben, haben wir deswegen nicht mehr, weil sie wurden benutzt, um diese Kette zu schaffen.
Okay.
Du hörst Katzen nicht treten, weil der Schall des Katzentritts ist genommen worden, um diese Kette zu fertigen. Vögel haben keinen Speichel, Frauen keinen Bart, Berge keine Wurzeln und so weiter, weil das
alles verwendet
worden, um diese Kette zu fertigen. Das ist eine mega süße Story zu dieser Kette, die Fenriswolf fesselt. Ich habe das sehr cool gefunden, dass man diese Kette da löst. Und als Fenris dann davon rennt und Chaos stiftet, die Kette ja immer an einem Traum baumelt, weil die gilt als absolut unzerstörbar.
Nerd-Podcast.
Ja, einfach ein bisschen ausnerd. Hey, es geht nun nerdiger. Weißt du, wie laut nordischer Geschichte die Welt entstanden ist?
Nein. Primey.
Die Götterkuh Audhumbla.
Ah ja, gut, ich wusste es.
Hat an einem Stein geleckt.
Ja, genau.
Da ist die Welt entstanden. Das ist so geil.
Ich war mir nicht sicher, aber ja, ich hätte es jetzt nicht wieder aufrufen können, aber ja, ich habe schon gehört.
Und die Götterkuh Audhumbla kommt, glaube ich, sogar im Spiel vor. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Oder war das in Assassin's Creed Valhalla? Aber in einem dieser neuen nordischen Spiele kommt Audhumbla vor und ich habe sehr lachen müssen.
Mir wäre sie noch nicht begegnet.
Ja.
Gut, aber egal, ja. Weg von der Kuh, zurück zum
Wolf.
Wolf, genau. Und ja, genau, also Odins Grund dafür, er möchte einfach wissen, was ist quasi das Leben nach dem Tod. Er möchte wissen, was passiert nach Ragnarök. Das kann nicht das Ende sein. Er möchte wissen, hey, wie geht's da weiter, wie es Hinon schon richtig gesagt hat. Er will halt nicht sterben oder zumindest wissen, was passiert dann. Und deswegen möchte er diese Maske haben. Nur Loki kann anscheinend die Inschrift aus dieser Maske lesen oder nutzen.
Genau.
Weil er Riese ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ne?
Genau.
Oder Halbriese.
Halbriese. Ja, durch seine magischen Riesenfähigkeiten, und da kommen ja ein paar im Spiel außer, der hat ja dann später nur die Fähigkeit, dass er Seelen stiehlt und den seelenlosen Körper transferiert.
Ja, also die Seelen der Riesen, oder? Oder ist es?
Genau.
Ja.
Und also seine magischen Fähigkeiten sind der Grund, wieso er mit dieser Maske interagieren kann. Wobei, insgesamt kann ich sagen, die Story an sich beschränkt sich aber trotzdem auf diese Vater-Sohn-Geschichte. Kratos will Atreus nicht verlieren und Odin will Atreus für sich gewinnen. Und letzten Endes läuft es natürlich darauf hinaus, Odin gibt und gibt Karur und irgendwann kriegt er von Kratos aufs Maul. Kratos macht das, was Kratos am besten kann. Er haut so lange aufs Maul, bis kein Odin mehr gibt.
Spencer-like.
Ich brauche jetzt ich bin sofort wieder da. Jetzt war, weil es ist gerade eine von unseren Katzen ist heimgekommen. Ich muss kurz einlassen. Bin wieder da.
Katze ist heimgekommen. Das ist unglaublich. In Linz haben sogar die Katzen Jobs, damit man durchkommt. Und die kommen erst spät abends heim. Na, kein Wunder, dass die keinen Schall von den Pfoten haben. Unglaublich.
Ne, die ist eine Freigängerin und die ist gerade am Balkon auftaucht. Und da kann ich es nicht draußen nicht quälen lassen. Ja, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ein Katzenliebhaber und ich habe auch einen Hund, wir haben einen ganzen Streichel zu haben. So, jetzt einmal, ich würde mal sagen, die Story ist soweit abdeckt. Sorry, falls ich dich gespoilert habe, lieber.
Wie gesagt, es waren Dinge, die ich mir schon selbst zusammengereimt habe, ja, die einfach nur noch auf den Reveal warten.
Also es muss da klar gewesen sein,
dass das Odin aufs Maul kriegt. Ja, das sowieso. Ja, und wie gesagt, dass bei Tür irgendwas nicht ganz so war, wie es den Anschein machen sollte, war mir auch klar. Aber anscheinend dürfte Odin dann ein ziemlich guter Koch gewesen sein.
Also okay. Es war auf jeden Fall ein Mega-Reveal. Ich finde, das war echt so ein Story-Point.
Halbsag wie das. Also mit dem haben wir nicht gehabt. Überhaupt nicht.
Also, ich war
was schon. Was mich dafür wirklich zerstört hat, und das war gleich am Anfang des Spiels, war der Tod des Wolfes. Also sowas kannst du nicht bringen. Ich kann schon John Wick, den ersten Film, nicht mehr sehen. Wir alle wissen, warum. Und dann fangen die tatsächlich God of War Ragnarok damit an, dass ein Wolf stirbt. Ich meine, wie geht's denn denen? Ich war den Tränen nahe. Ich habe geheult wie ein kleines Mädchen.
Und ja, und das ist ja da auch einer der Momente, wo man eine der ersten neuen Fähigkeiten von Atreus erfährt, nämlich, dass er mit Tieren sprechen kann.
Und er spricht ja dann auch mit der Götterschlange Jörmungandr.
Genau. Er kann ja dann,
und was, genau, was für dich nochmal, Sinan, die hat im ersten Teil einen relativ wichtigen Part auch eingenommen. Und hat, ja doch, die war eigentlich jetzt nicht sehr, die war relativ wichtig für die Story, ja, des ersten. Also nur, dass du so ein bisschen auch die Info hast.
Und das ist ja auch der Grund, warum Atreus dann diese Kette löst, die du vorhin beschrieben hast, weil der Wolf oder der
große... Ja, er schickt ja dann die Seele seines Wolfes in den Riesenwolf.
Genau.
Und löst ja dann die Kette, weil er davon ausgeht, das ist jetzt mein Buddy.
Ja, er löst sie eben, weil er sagt, ich möchte befreit werden. Und nur nachdem er es löst, dann erfährt er eben, dass es eigentlich ein Fehler war, weil es gab einen Grund, warum er dort gefangen war. Und er löst das Problem damit, dass er eben die Seele seines alten Wolfes da...
Wobei, das war süß. Das war, als dann dieses Gigantoviech angefangen hat, da quasi Rolle und Platz zu machen, das war mega süß. Das
war für mich eigentlich die beste Szene, wo dann Kratos, den man eigentlich nur als diesen furchtlosen Krieger kennt und immer böse, und dann sagt er zu ihm, sitz.
Sitz.
Das war so geil. Das war für mich die beste Szene eigentlich aus dem Spiel. Ja. Also,
die beste Szene für mich war eine Interaktion mit Mimir, wo ich habe so gelacht, das habe ich gespeichert auf der Playstation, weil sie so lustig war. Ich hätte mich fast angeschifft vor Lachen. Der war Hammer.
Das musst du unseren Hörern jetzt aber erzählen.
Generell, dieser Mimir, dieser Kopf, den du rumtragst, der hat die geilsten Mörderungen, der erzählt ja immer Geschichten, und mit dem plaudert Kratos ja immer hin und her, und auch der Atreus plaudert ganz viel mit dem. Und ich finde tatsächlich, diese Dialoge mit Mimir sind echt schön. Die vertrödeln da so ein bisschen Zeit in diese langen Passagen. Mhm. Und dann war so eine Sequenz, wo ich in so einer Art Dschungelwelt war, und ich bin den Fußspuren irgendeines riesigen Viehs gefolgt, was ich halt erlegen wollte. Und ich gehe halt da so durch diese Höhle, und dann ist da auch so ein gigantischer Fußabdruck am Boden, und da steht Inspect, also quasi geh hin und schau da den Fuß an. Und ich drücke halt die Taste, und Kratos beugt sich drüber, holt den Mimir raus, holt ihn so quasi an der Hand, weil er holt diesen Kopf quasi von seinem Gürtel und lässt den Kopf, diesen Fußabdruck begutachten, damit er qualitatives Assessment kriegt, und der Kopf nur so, Giant Footprint. und der Kratos so ganz trocken, Smartest Man Alive. So richtig so, no shit, Sherlock, ein riesen Fußabdruck, bist du sicher? Magst du den nur nicht schauen?
Ja, das stimmt. Also mit den Momenten mit Mimir, die waren wirklich, wirklich sehr genial.
Ach, das ist ein schöner Moment zu zeigen, wie leicht wir zu erheitern sind, oder?
Mein Humor ist wirklich ganz easy zu kitzeln, wenn man so trocken daherkommt. Na, herrlich. Also das Spiel hat wirklich auch ganz viele Momente gehabt, wo ich schmunzeln habe müssen. Und sie haben eigentlich alle mit Mimir und Kratos zu tun. Aber es hat auch Herzensmomente gehabt, wie ihr gesagt habt, mit dem Wolf. Nur, und jetzt möchte ich ein bisschen in eine kritische Richtung, vielleicht in meine persönliche Rant-Richtung. Und Michi, ich habe gesagt, ich halte das nur vor in der God of War-Folge. Dieser verdammte Skill-Tree. Dieses Spiel Und der Skilltree in diesem Spiel. Ich habe in meiner gesamten Spielelaufbahn, seit ich den NES gespielt habe, noch nie so einen komplexen Scheiß gesehen wie diesen Skilltree. Du hast einen Skilltree für Kratos, du hast einen Skilltree für Atreus, du hast einen Skilltree für Freya. Dann hast du für Kratos Rüstung eine eigene Möglichkeit, diese zu skillen und abzugraden. Für die Rüstung von Atreus hast du eine Möglichkeit, dass du die skillst und upgradest. Genauso für Atreus Bogen und für Kratos Axt. Aber jetzt hat Kratos nicht nur Axt. Du hast einen eigenen Skilltree für die Axt, du hast einen eigenen Skilltree für die verdammten Chaosklingen und für den Speer, den du später findest. Und dann kannst du jede einzelne dieser Waffen auch noch erweitern und umbauen und was der Teufel nicht was nur mit irgendwelchen zusätzlichen Griffe, Knäufen und Klingen und was der Teufel nicht was nur. Dieses Spiel ist ein reines fucking Skilltree-Spiel. Und ich habe den Überblick irgendwann so verloren, dass ich gesagt habe, ich scheiß drauf, so wie ich Spiel funktioniert, ich ändere da jetzt gar nichts mehr. Rant over.
Ja, deiner letzten Aussage kann ich auch zustimmen, weil es war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nein, das funktioniert jetzt. Mir ist es jetzt egal. Ich suche jetzt keine weiteren Gegenstände mehr. Das muss reichen. Ja, das stimmt.
Und
das war meine Herausforderung. Und ich muss auch zugeben, ich habe ewig gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was ich wie wo skillen soll. Das war schon eine mentale Herausforderung, fast schon dieses Skilltree. Also, dem stimme ich schon zu.
Also Adnan, du hast den ersten Teil gespielt. Das Skill-Level oder das Skill-Prinzip war jetzt nicht wirklich so viel anders.
Es war nicht anders. Ich fand, es war mühsam. Und es gab einen Punkt, wo ich dann gedacht hatte, sie haben das einfach nur noch so weit in die Tiefe getrieben, um die Leute zu motivieren, mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen. Also es brachte mir jetzt nicht mehr irgendwie so ein Gefühl, ich brauche die beste Rüstung, um à la Final Fantasy die Ultimate-Waffe zu haben oder was auch immer. Es war dann irgendwie einfach nur noch, okay, ich mach's dich noch auf die Suche, um irgendein Eisenstück zu finden oder was auch immer, damit du da weiterkommst oder Geld zu finden, damit du dir das kaufen kannst oder den Brock daran mit seiner Axt werfen arbeiten lassen kannst. Also das fand ich schon mühselig. Also, es war keine Überraschung, dass es viel ist, aber wenn man jetzt die Summe nochmal zusammendenkt im Kopf, die jetzt vorhin Sinan erwähnt hat, war es schon sehr ausgiebig.
Gut, ich werde
es irgendwann tatsächlich einfach nur mit dem Speer kämpfen, der hat mir am meisten taugt vom Kampfverhalten.
Also ich werde jetzt nicht in den Rant-Modus verfallen, aber ich habe es schon mal gesagt und ich sage es gerne wieder. Im Vergleich, zu meinem persönlichen Vergleich, ne, ich möchte jetzt keine Befindlichkeiten unserer Zuhörer beleidigen.
Ich trete da nur in die Eier.
Ja, bin ich froh, dass wir uns online treffen. Ist es Assassin's Creed Valhalla, dessen Skilltree mich fertig macht. Wenn du da jeden einzelnen Punkt zählst und daher nimmst, du hast den Weg des Bären, dann den Weg des Raben, Weg des Wolfes, dann hast du im Endgame noch irgendwelche Beherrschungspunkte dazu bekommen, dann musstest du aber so und so viele Punkte vergeben, dass du überhaupt mal dorthin kommst, dass du das verbessern kannst. Und what the fuck, ganz ehrlich, also
jede einzelne Rüstung und in sich bei God of War noch weitere Perks und Werte, die in Kombination mit anderen Rüstungsteilen noch weitere Boni brachten, dann hast du das scheiß Amulett gehabt mit 9 Runenplätzen und die Runen in Kombination brachten dann auch Boni, wenn du sie in richtigen Kombinationen hattest. Ja, God of War Ragnarök hatte selbst für Kratos fucking Bart einen Skilltree. So ist mir vorgekommen.
Ja, also es war schon viel. Ich kann den Vergleich zu Valhalla leider nicht tätigen, weil ich es nicht gespielt habe. Aber es war schon verhältnismäßig sehr viel, wenn man daran auch noch denkt, wie wir zu Beginn ja auch festgehalten haben, dass es eigentlich kein Open-World-Spiel ist und es faktisch gar nicht möglich wäre, meiner Meinung nach so viel Zeit zu verbringen, dass du das alles das machst, ja. Und
ich verstehe es
halt nicht. Ja, also meine persönliche Meinung auch wieder hier, ich mag es halt nicht, du spielst ein Spiel zu Ende und dann wollen sie noch, dass du Sachen machst, damit du, da habe ich gar keine Motivation mehr, dass ich jetzt sage, ich mache mich auf den Weg, um die volle Rüstung aufzubringen. Ja.
Ja, genau das. Ich verstehe auch nicht, wie Leute so einen riesen Guide noch machen können. Ja, nachdem du die Hauptmission beendet hast, nachdem Odin tot ist, kannst du nochmal einigen, dann findest du diese.
Ja, voll. Und
nachdem voll. Odin tot ist, schaltet das Spiel nicht mehr ein.
Genau.
Fick dich. Wann fick dich Sebastian, dass du jetzt reingekommen bist, schleichenderweise? Sag ruhig Hallo, du Ei.
Ich vergiss. Hallo. Entschuldige die Verspätung.
Alles gut, alles gut.
Ausbildung geht immer vor.
Aber höchst, höchst. Sebastian, hast du God of War Ragnarok gespielt?
Ja.
Hast du Assassin's Creed Valhalla gespielt?
Nein.
Nee. Okay.
Ich weiß nicht, ich meine Assassin's Creed seit ein paar Jahren, muss ich zugeben.
Dann beantworten wir nur folgende Frage. Hat God of War Ragnarok 4 Millionen Skilltrees oder 3.999.999 Skilltrees?
Das zweite.
Ah. Na, God of War Ragnarok besteht nur Skilltrees und ein bisschen Story. Das war's. Aber Adnan hat einen Punkt angesprochen, den möchte ich auch noch ein bisschen durchleuchten mit euch, weil da bin ich zwiegespalten. Wirklich zwiegespalten. God of War Ragnarok ist ja gefeiert worden als das Highlight für die PS5, weil da so ist grafisch richtig auf die Kacke hauen. Das wird für die PS5 optimiert und das Schönste, was die Open World auf der PS5 je gesehen hat. Ich finde nicht. Ich finde, God of War Ragnarok hat eine gute Grafik, hat eine starke Grafik. Es hat eine sehr gute Illusion einer Open World und die Hintergründe schauen echt schön aus. Aber, und ich weiß, ich habe das jetzt schon so oft gesagt und ich schreibe es in meinen Artikel immer eine, die schönste Grafik bis dato hat Red Dead Redemption 2. Und God of War Ragnarok hat keine schönere Grafik als Red Dead Redemption 2.
Kommt jetzt drauf an, was du jetzt mit schön, wie du das jetzt beurteilst,
meinst du? Ich weiß nicht, ob es so, keine Ahnung. So
visuell,
Detailliebe und Lichteffekte und wie die Welt sich angespielt, wenn du da durchspazierst.
Ja,
wenn ich bei Red Dead Redemption 2 durch einen Wald geritten bin und Rehe gejagt habe oder es hat zum Regnen angefangen oder der Sonnenaufuntergang bei Nebel. Holy fucking shit, war das Spiel schön. Hey, hallo, Leute haben Screenshots von Red Dead Redemption eingeschickt beim Wetterkanal und gesagt, ja, so schaut das Wetter gerade in Arizona aus. Und der Wetterkanal hat geglaubt, dass das echte Büdeln aus Arizona sind, weil die Grafik so fucking schön ist für Red Dead Redemption 2. Und God of War Ragnarok war schön, aber nicht ansatzweise so schön.
Es war nicht das schönste Spiel in dem Sinne, ja.
Ich finde God of War Red Dead Redemption hat voll viele verschiedene Environments gehabt und Wetterdings und alles. Und ich finde God of War ist da ein bisschen eintönig zwischendurch.
Also, ja, das ist gut, ja.
Gerade und generell auch die, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht weiß, wie die Welt der Zwerge heißt, aber die war mehr oder weniger bunt, aber es hat sich auch nicht so angefühlt, kommt mir vor.
Muspelheim.
Svartalheim war die Welt.
Genau.
Svartalheim, ja, stimmt, Zwerge ist Svartalheim.
Aber die war ja auch mehr oder weniger bunt, kann man sagen, aber es hat trotzdem irgendwie so ein bisschen dumpfen Filter, kommt mir vor, drüber gehabt, also es hat sich nicht so...
Das stimmt.
Wobei, gerade die Welt der Zweige, weißt du, sagst du, die war wirklich schön knackig bunt. Die Welt der Zweige hätte so viel hergeben. Das hast du allein gesehen an diesem Wal, den du befreist. Diesen alten Freund von mir. Das war schon eine geile Quest. Das war wirklich, wirklich geil. Und dann hast du dieses geile Fichte oder diese Kletterpassagen. Aber ich finde trotzdem, dass es mich, weiß nicht.
Ich habe das auch verglichen, da stimme ich dir zu, weil du bist ja dann in Svartalheim, wo du den Berg dann raufgehst, diese Wege, da kommt man dann recht hoch rauf. Und da habe ich an Horizon zum Beispiel gedacht und das hat eindeutig besser ausgeschaut als God of War. Ja.
Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Horizon, das taugt meiner Frau viel mehr. Aber grundsätzlich. Aber
grafisch war es definitiv besser.
Ja, grafisch keine Frage. Ich spüre gerade Horizon, das für die VR 2, das Call of the Mountain, selbst das schaut grafisch besser aus als wie God of War Ragnarok. So ehrlich muss ich sein. Jetzt nervt es mich jetzt zwar. Michi, Sebastian, sprecht es doch einfach an. Sebastian, wenn du unten links beim Mikro.
Doch, nein, ich hab's ausgewählt. Ist es besser jetzt? Ist es jetzt besser geworden?
Ja.
Okay, weil ich habe nämlich bei mir, aus irgendeinem Grund wird mir das Mikrofon zweimal anzeigt. Ich habe wohl mal das andere genommen.
Ich weiß nicht, da muss man sich immer ein bisschen spülen. Zoom ist da tricky, wenn man das... Vor allem, wenn du ein Headset benutzt, was ein integriertes Mikrofon hat, ist es nicht hilfreich bei der Technik.
Also ich habe das mit meiner Webcam manchmal, dass es auf die Webcam selber umschaltet, aber das... Wie gesagt, mir wird das Rode zweimal anzeigt und ich weiß nicht, warum.
Aber einfach das Headset auszuziehen, weil das Mikrofon kriegt meines Wissens noch keine Rückkopplung vom Laptop-Computer. Normalerweise nicht.
Technische Pause.
Also, God of War 2 wird aber tatsächlich witzigerweise von der Presse, von Reviewern, wird es so massiv gelobt wegen seiner Grafik und der Optik. Und ja, an gewisse Passagen, wenn Kratos durch den Schnee stapft oder wenn du mit Schlitten da durchgefährst, das schaut schon cool gemacht aus. Aber diese grafische Revolution, was heißt, das ist das PS5-Spiel, ist es für meiner Meinung nach bei weitem.
Ja, stimme ich dir zu, ja.
Denken wir, was da vielleicht auch erschwerend dazu kommt, ist einfach, dass wir an einem Grafikpunkt angelangt sind, wo du einfach es echt schon schwer hast, noch zu toppen, was davor war. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich Sinan weiß, wovon ich spreche, hat mindestens genauso viele Stunden dort verbracht, besonders seinen Arbeitsurlaub in Hogwarts. Mit der richtigen Einstellung haut mich die Grafik dort auch schon um einiges weiter nach vorne als bei God of War. Ja.
Vor allem, weil Hogwarts wirklich ein Open World ist. Du siehst in Hogwarts eine Brücke am Horizont, fliegst hin mit dem Besen und du kannst sie erkunden. Bei God of War ist es halt ein malerisch schöner Hintergrund, wo du Vögel und Wasserfälle und alles siehst, wo du ums Verrecken nicht hin kannst. Es schaut zwar schön aus, aber ein Hintergrund animieren ist nicht gleichzeitig ein geiles Spiel animieren.
Ja, eben, das sind wahrscheinlich auch genau die Grenzen, weil es eben nicht 100% Open World ist, wie wir gesagt hatten, ja. Aber dafür haben sie das meiste sicherlich da rausgeholt, was möglich war. Das glaube ich schon.
Keine Frage. Es ist wirklich super gelungen. Das Spiel selber finde ich auch mega stimmig. Es ist echt, da merkst du, da greift alles ineinander. Es ist, die Waffen dort, jede Waffe hat ihre Existenzberechtigung. Erst speziell dann in späterer Folge, wenn du dann anfängst, ein bisschen mehr Rätsel zu lösen. Jede Waffe hat ihre Existenzberechtigung. Diese, die Assists von Atreus und Freya, die unterscheiden sich ja tatsächlich vehement. Und es ist genau ein wirklich so eine geölte Maschine, dieses Spiel. Es ist geil zum Spielen. Ich bin wirklich ein geläuterter, nicht God of War Fan und jetzt mag es. Also mir hat das echt Spaß gemacht, mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich es durchspielen werde.
Dann hat es auf jeden Fall was geschafft.
Ja, absolut. Also es hat auch von mir eine gute Wertung gekriegt, weil die hat dieses Spiel verdient. Ich finde nur diesen Hype dahinter, den hat es nicht verdient. Und es gibt ja mittlerweile schon viele, die quasi schreien, yo, Game of the Year. Einfach wirklich nicht. Das ist definitiv, also meiner Meinung nach wird Hogwarts Legacy das Game of the Year werden.
Ja, also dazu mehr in unserer Folge zu Hogwarts Legacy.
Richtig.
Also sehe ich auch so. Also Game of the Year würde ich auch nicht sagen. Dafür war einfach für mich auch viel zu viel Wiederholung drin. Also wie gesagt, zu Beginn, man ist einfach dort, wo man war, es ist halt einfach verschneit. Und dann sind auch doch einige wiederholende Passagen drin. Die Atreus-Welten haben wir eh auch erwähnt, eigentlich eher mühsam als interessant.
Du hast das A-Wort gesagt, Adnan. Das jetzt schon wieder.
Der Sohn Kratos, genau. Und es ist halt ein Spiel, und das ist eigentlich das, was das Interessante war, weil man ist gewohnt, Kratos ist der Hauptcharakter. Wie gesagt, das ist Teil 8 in der Geschichte von vom griechischen Kriegsgott, der sich im Norden wiederfindet. Und je weiter das Spiel voranschreitet, umso mehr merkt man eigentlich, es geht nicht um Kratos, es geht um seinen Sohn und um seine Existenzbegründung, mehr oder weniger. Warum ist er überhaupt auf der Welt und in dem Spiel, wo sich die Geschichte dann immer mehr und mehr in diese Richtung entwickelt. Und die ganze Reise dann von ihm zu verstehen, warum und wie, die haben das dann schon so ein bisschen schön verpackt, was jeder von uns wahrscheinlich in seiner Teenagerzeit irgendwann mal durchgemacht hat. Das ein bisschen durchzuspielen, dann diese Vaterschaftsgefühle, die uns diesen Muskelprotz menschlich nahe bringen. Es gibt ja dann auch Sequenzen, wo man wo er träumt von seiner Frau und man erfährt ein bisschen so die Backgrounds, wie das Ganze entstanden ist. Und dann gibt es auch
man kann leider nicht in die Zeugung von Atreus eingreifen.
Vielleicht macht das Deadpool 3 für uns.
Genau. Und es gibt, das muss man noch erwähnen, weil einer der großen Unterschiede zum 2018er war ja auch die Anzahl an Nebenquests, die es jetzt gegeben hat. Und obwohl der Großteil der Nebenquests, sage ich mir jetzt mal, ja, ist halt mehr Zeit, Beschäftigung und um auch ein bisschen mehr rauszuholen oder Gegenstände zu finden, die man dann für seine Rüstung und so weiter braucht, gibt es doch eine Nebenquest, die sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, in der nämlich man die Geschichte seiner Frau erfährt. Und das fand ich dann wiederum interessant, weil es dann halt ein bisschen mehr Background einfach auch geliefert hat, wo man dann ein bisschen das Zusammenspiel versteht, weil mich hat zum Beispiel am Anfang ziemlich gestört, wie fast schon verweichlicht Kratos ist, in dem Sinne, oder verängstigt er ist, weil er ja immer eigentlich mutig vorangeschritten ist. Und das versteht man dann immer mehr und mehr, wo man dann seine Frau sieht und sie erzählt und sie mit ihm redet und was sie ihm alles gesagt hat. Und das fand ich dann eine schöne Abrundung einfach für die Geschichte von Kratos. Und irgendwie ist dieser Teil Ragnarok auch meiner Meinung nach irgendwo das Ende seiner Geschichte gewesen.
Sag das nicht so. Oder weil du gerade die Nebenquests erwähnt hast. Ich habe sehr viel davon gemacht. Ich weiß nicht, ob ich alle gemacht habe, aber ich habe verdammt viele Nebenquests gemacht.
Ja.
Und normalerweise mache ich die Nebenquests mit dieser Erwartung, wie du gesagt hast, man kriegt neue Rüstungsteile. Und mit dem habe ich gerechnet.
Ja.
Aber ich finde, da waren ein paar Nebenquests dabei, die ich echt gern gemacht habe, weil einfach das die Story jetzt zum Beispiel auch das mit seiner Frau, aber ich vorher das mit diesem Wal erwähnt, als dieser Wal dann auftaucht ist, ich war echt so, oh, wie geil ist eigentlich diese Nebenquest?
Ja,
das stimmt. Ich war echt baff. Und da gibt's ein paar Nebenquests, wo ich dachte, so, die war jetzt cool zu machen. Und speziell in dieser Dschungelwelt, da nehmen das Ausmerzen von die Drachen. Oh, das die waren
tricky.
Die Drachen waren richtig
Spaß. Waren richtig geil. Echt geil. Ja. Das wollte ich auch gerade erwähnen. Das hat mir sehr getaugt. Und vor allem, das ist ja auch wieder das Geniale an dem Spiel, weil, was wir vorhin gesagt hatten, man denkt, Odin ist tot und das Spiel ist vorbei, aber das Spiel endet tatsächlich eigentlich mit einer Nebenquest. Ich weiß nicht, ob du das dann noch gemacht hast, Sinan, oder Basti, ob du das wahre Ende des Spiels gesehen hast. Alle verneinen interessanterweise, finde ich cool.
Odin ist tot, ich schalte das Spiel nicht mehr ein.
Das war für mich das Gleiche.
Als das Ende kommt, also nach dem Ende, ist es so, dass ja, da sagt dann zu Kratos jemand, dass er nach Svartalfheim gehen soll. Unbedingt nach Svartalfheim noch gehen soll. Und dass er dort erwartet wird. Und sie werden dort Abschied nehmen. Wie wir schon erwähnt haben, wird eben Brock getötet. Und man kann sich jetzt dabei denken, es war nur ein Gespräch und ich schalte das Spiel ab. Oder man geht dann tatsächlich nach Svartalfheim. Und wenn man das dann noch macht, ist es dann auch wirklich so, man kommt wieder dort in diese Zwergenstadt und kommt in diese Bar, wo und dann sitzen so 3-4 Charaktere, die man im Spiel getroffen hat und reden über Brock. Und dann findet tatsächlich das Begräbnis von Brock statt. Eine Seebeerdigung, wo man dann Brock dann eben auch in den See verabschiedet und dann gewohnt ihren Bräuchen anzündet und kommt noch ein letztes Mal Sindri, der nach wie vor ihn Kratos und Atreus halt damit beschuldigt, tot schuld zu sein, weil sie Tyr eben zu ihm nach Hause gebracht hatten und der dann in Wirklichkeit eben, wie gesagt, Odin war. Und das ist eigentlich der Moment, wo das Spiel erst wirklich endet und dann die Credits kommen, weil das fand ich halt wirklich total überraschend mit dem, dass eigentlich das wahre Ende des Spiels ist, dass sie das sogar noch diesen Abschied von Brock eingebaut hatten, der mir, als das Spiel geendet hatte, auch irgendwie gefehlt hatte, weil Brock so ein wichtiger Charakter in dem ganzen Spiel ist. Man verbringt ja doch immer wieder viel Zeit mit den beiden Brüdern und dann vor allem mit Brock. Und das haben sie echt, echt cool gemacht. Und dann kommt eigentlich wirklich, dann hast du eigentlich das Spiel erst durchgespielt. Also vom Storytelling her muss ich echt sagen, Hut ab. Also wirklich sehr umfangreich. Und eine sehr, sehr interessante Journey.
Du hast eine super Aussage gerade getätigt, storytechnisch sehr ausgeweitet. Wir haben es sehr gelobt, das Spiel schon, aber ich habe auch natürlich ein paar negative Stimmen oder Schriften, nenn es wie du möchtest, gehört, gelesen. Dass man sehr wohl gemerkt hätte, dass da eigentlich eine Trilogie geplant war und das jetzt alles sehr in Ragnarok quasi reingestopft wurde. Hattest du auch so das Gefühl oder hattet ihr das Gefühl?
Ja, Grundsätzlich schon. Also natürlich bin ich davon ausgegangen, es wird eine Trilogie sein. Und zwischendurch im Spiel hatte ich dann das Gefühl nicht mehr, weil irgendwie alles auf diesen Moment hingegangen ist, dass man eben den Fight gegen Odin hat. Man kämpft sogar gegen Heimdall und alles, was man sich nur vorstellen kann und löst dann Ragnarok auch aus und so weiter. Das war, und das wollte ich dann eben das ursprüngliche Ende, eben bevor man diese ganze Nebenquestreise zu wegen Brocks Abschied macht. Das fand ich dann, hat mich sehr verwirrt und genau das ausgelöst, was du jetzt gesagt hast, nämlich, okay, das stopfen sie jetzt dann noch rein, weil dann bricht auf einmal Atreus auf eine eigene Reise aus und sagt so von wegen, ja, ich muss irgendwie die Riesen retten und ich muss meine eigene Reise aufbrechen. Kratos ist alleine und Freya macht sich auf den Weg auf ihre eigene Reise. Das war für mich irgendwie so ein erzwungenes Open End, um zu sagen, hey Leute, cooles Spiel, aber wir werden euch noch weitere 30 Ableger bringen, die verschiedensten Figuren auch noch als Main Story Character haben können.
Also Sohn des Kratos 1 bis 4 kaufe ich sicher nicht.
Genau, das war dann, ja genau, wenn es dann von God of War auf God of Son of Kratos geändert wird, bin ich mir auch nicht wirklich sicher, ob mich das reizen würde, jetzt in die Abenteuer von Atreus reinzuschauen.
Und für Sinan, wie schaut's bei dir aus? Würdest du das Spiel kaufen?
Ein Atreus-basiertes Spiel.
Wahrscheinlich in VR-Version, wenn du ihn nicht sehen musst.
Gib mir 5 Sekunden, er ist noch sehr ruhig.
Ich versuche mich zu mäßigen, um nicht jetzt ausfallend zu werden, damit ich das Gehör unserer lieben Fans schone. Aber ich würde vermutlich mir eher mit einer Pinzette die gesamte Haut vom Leibe zupfen, als ein Spiel zu spielen, wo Atreus die Hauptrolle ist.
Das können wir jetzt nicht als Schlusswort verwenden. Basti!
Also ganz so aggressiv wäre ich dann doch nicht, aber es müsste schon ein sehr, sehr gutes Spiel sein, dass ich das Spiel spiele. Also.
Das denke ich auch. Also die Abenteuer von Atreus, ich kann mir da gar nicht darunter wirklich nichts vorstellen. Weil, wie gesagt, die paar oder doch die weitaus mehr Levels, die man mit ihm spielen musste, als gedacht. Ja, keine Ahnung. Also für mich hat sich schon so angefühlt, als wäre Ragnarok das Ende von der Geschichte von Kratos. Weil wie die zuvor erwähnten Wandmalereien sind ja eigentlich das Ausschlaggebende, was dich dann irgendwie in einem Spiel begleitet und diese Visionen und Atreus eben davon überzeugt ist, er kann diese Prophezeiungen verändern, was ja dann tatsächlich auch passiert. War für mich so, ja. Kratos ist jetzt happy und Freya will ihn nicht mehr köpfen. Sie haben sich alle befreundet. Brock ist natürlich tot. Sindri hasst ihn, aber ob es dafür ein eigenes Kratos-Abenteuer braucht, wage ich zu bezweifeln. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass jetzt einige Atreus-Ableger folgen würden, bevor wir wieder Kratos in Action erleben.
Na, spielen wir das Spielchen ein bisschen weiter. Also drei von uns hier haben auf jeden Fall die alte God of War, ich nenne es jetzt absolut Trilogie, wir wissen, es gab schon mehr Teile davor, aber wir sagen jetzt einmal die Trilogie auf den alten Sony-Konsolen gespielt, haben das Ende von God of War 3 erlebt und wir hatten das gleiche Thema schon am Ende der letzten Folge, dass es ein bisschen unbefriedigend war, das Ende von God of War 3. Eigentlich hat man gedacht, gut, das war's, es ist vorbei. Ja, und dann gab es 2016 bei der E3 plötzlich diesen Reveal, der die Massen zum Auszucken gebracht hat. Es war ein wunderschöner Videospielmoment, als Kratos wieder aufgetaucht ist und er war plötzlich im Norden. So, wo könnte es hingehen? Welche Götterdomäne oder welches Pantheon könnte man als nächstes ausschöpfen? Und seien wir uns ehrlich, es wird passieren.
Mehr. Es gibt keine mehr. Du kannst kaum, ich meine, das einzige Pantheon, wo theoretisch noch mehr Götter zur Verfügung stünden, war der hinduistische Glauben, so mit Shiva und Ganesh. Aber ich glaube, das gibt nicht genug her. Da gibt's ja nicht diese.
Ja, es könnte noch nach Ägypten können sie noch schlagen, aber
Okay, zurück Ägypten, ja, oh, fuck. Kratos gegen Ra.
Genau.
Also, Kratos gegen Jesus, er hält die andere Backe auch noch hin. Oh, das geht Post.
Aber Ägypten wird sogar fast ziehen, oder? Gibt es nicht im ersten Teil diese eine Tafel? Im ersten Teil in diesem einen Raum unterm Tempel ist ja die Tafel, wo die ganzen Bilder von den Göttern aufzeichnet sind, oder? Von den Kriegsgöttern aus den verschiedenen Religionen.
Wir reden jetzt von God of War 2018.
Genau.
Irgendwas gab es da, es stimmt, ja. Es gab da irgendeine Anspielung gab es, ja.
Das wäre eine Idee, falls Santa Monica zufällig zuhört.
Es wird von der Zeit her nicht passen. Weil, wenn man jetzt annimmt, es gäbe in irgendeiner Form eine Chronologie zwischen den einzelnen Götterkulten, dann sind die Ägypter die Ältesten, die waren nur vor die Griechen.
Das stimmt natürlich, ja.
Es wird das erste Mal, dass er in der Zeit zurückreist, oder?
Ja.
Das stimmt natürlich auch.
Er bekämpft Götter, da ist alles möglich.
Das ist alles möglich, ja. Aber das wäre dann schon ein bisschen der Assassin's Creed-Ansatz, oder? Die machen dann halt nicht dann jedes Spiel in einer anderen Welt, sondern
dann hast du einen tödlichen Skilltree.
Eine Trilogie in einer anderen Dimension.
Ich weiß nicht, wer den Artikel geschrieben hat, dass Ubisoft schon wieder vier neue Assassin's Creed plant. Ich habe wirklich da dieses Gift runter gepostet, wo der Typ eine Rettungspuppe wiederbeleben versucht. Das ist echt Ubisoft mit Assassin's Creed gerade. Unglaublich. Kann man so totgeglaubtes Tier nicht einfach tot lassen? Das ist, ja.
Wenn sie es wirklich schaffen sollten, irgendwie wirklich neues Leben reinzuhauchen in eine dieser vier und du sagst, ja, okay, probieren wir es mal. Gerne. Aber
ich glaube an Hexe.
Hexe ist auch so mein geheimer Favorite. Also ich hoffe, dass der nicht enttäuscht.
Und ich würde in Adnan seiner Version diesen mongolische würde ich auch spielen. Also wirklich, das würde ich zocken. Ich würde das probieren, einfach weil.
Dann spiel Ghost of Tsushima.
Ich habe Ghost of Tsushima probiert. Ich verstehe das Kunstwerk, ich verstehe, wieso Leute das loben, aber mich holt's nicht an.
Okay. Ja, fair enough.
Ich kann nicht schimpfen über dieses Spiel, es holt mir einfach nur nicht an. Das ist bei God of War anders, da habe ich Gründe zu schimpfen. Sie haben Pfeil und Bogen dabei.
Vermeidet jetzt bloß
und das A-Wort. Reiten auf einer verdammten Kuh eine Dreiviertelstunde hin und her.
Schaffen wir noch ein gutes Schlusswort und ein positives, bevor wieder der Rant beginnt?
Okay. Ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, das Spiel war gut. Wenn irgendwer da draußen es noch nicht gespielt hat und generell jetzt sagt, okay, so ein gutes Action mit leichten Roleplaying-Game-Elementen, Fantasy-Abenteuer war jetzt geil. Wenn ihr die Chance habt, God of War Ragnarok irgendwo mit Rabatt vielleicht dann zum erwischen, probiert es. Es ist ein richtig geiles Action-Adventure. Das ist es, definitiv. Und ich finde, diese Story, diese Vater-Sohn-Story ist schön gemacht, keine Frage. Aber ich bin ein kleiner OV-Nazi, spielt es auf Englisch. Weil der Synchronsprecher von Kratos ist mega geil auf Englisch. Atreus ist sowieso irrelevant, der nervt, egal welche Sprache er spricht. Aber der Synchronsprecher von Kratos, der ist mega geil auf Englisch und ich finde, er hat es geschafft, in seiner Stimme wirklich diese subtile Sorge von Kratos um seinen Sohn richtig geil umzubringen und das hat mir echt gefallen.
Total, ja.
Wir haben es in der letzten Folge eh auch schon kurz angesprochen, das ist natürlich der Christopher Judge im Original. Nerds kennen ihn vielleicht aus so Serien wie Stargate, SG-1. Das ist ja so seine bekannteste Rolle im deutschsprachigen Raum auch. Und ja, also stimmgewaltig hat der natürlich Kratos in der 2016er Version und jetzt in Ragnarok grandios dargestellt und die Auszeichnungen, die er erhalten hat, hat er nicht umsonst erhalten. Nachdem der Basti jetzt so spät zu uns gestoßen ist, möchte ich ihm auch noch eine kurze Chance geben. Wie hat dir das erste God of War gespielt, dass du offiziell spielen durftest, weil du alt genug warst?
Nein, ich glaube, 2018 ist ich sogar fast ausgegangen. Aber ich war echt der Fan von God of War Ragnarök. Also, wie das Sinan schon gesagt hat, wenn du die Chance habt, spielst du das. Also, ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ich habe auch Ich habe wahrscheinlich sicher schon drüber geredet. Mir
nein, nein. Ein... Vom 2018er habe ich nicht geredet.
Ich rede auch von Ragnarök. Das war's. Ich weiß nicht, ob ihr es schon angesprochen habt, aber mir hat wahrscheinlich schon, aber mir hat der Thor richtig gut gefallen, den muss ich sagen. Also diese Interpretation, die sie da gehabt haben, generell von die Götter, habe ich echt cool gefunden. Also, ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, das Spiel.
Die Darstellung von Thor da im Spiel ist näher an der Edda, als wie das, was wir bei Marvel singen.
Das auf jeden Fall.
Spricht der bierbäuchige Gott, das heißt, ich habe auch noch Chancen. Das machen wir jetzt zum Schlusswort.
Als Schlusswort kann ich noch eine kleine Anekdote mitgeben. Es heißt tatsächlich, dass quasi, wenn wir Menschen sterben, dann gibt es zwei Hallen, in die wir, also dann kommen wir nach Valhalla. Und dann gibt es zwei große Hallen, in die wir gebeten werden. Entweder es ist die Halle Odins, wo wir an Odins Tisch sitzen, saufen, fressen, feiern bis Ragnarök. Oder es ist die Halle von Freya, wo zum Beispiel die Walküren, die unterstehen ja Freya, die sind ihre Kriegerinnen. Und oder du bist quasi in ihrem Heer. Du hast in Ragnarök zwei große Generäle, Odin und Freya. Also bitte, liebe Hardcore Norse Mythology Fans, nagelt mich jetzt nicht fest. Ich rezitiere gerade so ein bisschen aus meiner Erinnerung. Ist auch schon eine Zeit her, dass ich das so gelesen habe. Und quasi, du kannst, je nachdem, zu welchen dieser Generäle du gebeten wirst, wirst du auch an dessen Seite kämpfen. Und das ist eigentlich eine total schöne Vorstellung, dass nach unserem Leben so ein richtiges Fest auf uns alle wartet, wo wir dann alle zusammen einfach nur darauf warten, dass die Götterdämmerung kommt, wo wir Schild und Speer Seite an Seite, Brüder und Schwestern, einfach nur einmal es richtig krochen lassen.
Und im Hintergrund läuft Paint in Black.
Ja, ich hätte
in diesem Sinne.
Genau, in diesem Sinne verabschieden sich jetzt aus dieser Folge von euch mit einem Kurzauftritt unser lieber Sebastian.
Ciao.
Es verabschiedet sich unser Adnan.
Servus.
Michi mit der charmanten Frisur.
Tschüss zum Baba.
Und Glatze Nummer 2 bin ich, der Sinan. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.